Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche mit Gregor Ahlmann, dem Chef der CDU in Wuppertal und dem Direktor von Schloss Burg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben zwei große Themen, um die es hier heute geht im Elbertalk. Schloss Burg wird gerade saniert und da ändert sich weiter einiges. Und die CDU in Wuppertal scheint immer noch so ein bisschen uneinig zu sein. Jetzt stehen wir kurz vor der Bundestagswahl. Darum geht es hier im Interview bis 11 Uhr. Danach lade ich das auch nochmal online hoch auf radiowuppertal.de. Ich bin Jasmin Assauer und wünsche einen schönen Sonntag. Herr Ahlmann, Sie sind erst vor kurzem, also jetzt vor 2 Monaten knapp, Kreisvorsitzender der Wuppertaler CDU geworden. Davor gab es mehrere schnelle Wechsel, so ein bisschen Uneinigkeit wegen der Zusammenarbeit von CDU und Grünen hier in Wuppertal. Sie sind da mit dem Ziel angetreten, mehr Einigkeit in die Partei zu bringen. Was sagen Sie denn, wie klappt's bisher?
Also mein Eindruck ist jetzt in den 2 Monaten, die jetzt hinter mir liegen, dass wir da schon ein Stück weiter gekommen sind. Also wir haben eine sehr gute Kommunikationsstruktur mittlerweile intern aufgebaut. Für alle war es auch, glaube ich, mal ganz gut, dass jetzt auch Sommerferien und Sommerpause war. Ne? Das ist für viele dann auch nochmal Erholung und wir starten jetzt dann in die Parteiarbeit jetzt mit vereinten Kräften, jetzt nach der Sommerpause. Jetzt haben wir noch die Bundestagswahl vor der Brust, aber das läuft eigentlich im Moment alles sehr gut.
Was sind denn so interne Kommunikationsstrukturen, wie Sie das ausgedrückt haben?
Man hat einfach klar aufgebaut, in welchen Gruppen wird kommuniziert. Wir haben hier unterschiedlichste Gremien in der Partei, einen Kreisvorstand, wir haben einen geschäftsführenden Vorstand, ne, ich und meine beiden neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Also da, wie man da die Kommunikation aufbaut, wer mit wem was bespricht, ne, wer mit wem auch was entscheidet. Das ist ja auch immer wichtig und das schafft auch Vertrauen und untereinander in der Partei. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen ganz gut gearbeitet.
Also erstmal so ganz grundsätzliche Dinge wieder aufgebaut. Letztens war so ein Vorfall, der für Aufsehen gesorgt hat. Das war ein Post bei Facebook von der CDU Elberfeld-Südstadt. Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Kurz nach dem schlimmen Hochwasser hier vor über einem Monat. Da hat die CDU Elberfeld-Südstadt so ein bisschen den Klimawandel geleugnet, also haben geschrieben in einem Post, es gebe keinen Zusammenhang zwischen dem Unwetter und dem Klimawandel. Glauben Sie an den Klimawandel?
Ich glaube an den Klimawandel und nach vielen Gesprächen mit der Elberfelder Südstadt bin ich auch fest davon überzeugt, dass Sie auch an den Klimawandel glauben. Das fällt so ein bisschen unter das Thema verunglückte Kommunikation. Wir machen das alle ehrenamtlich, natürlich auch die Kollegen in der Elberfelder Südstadt. Und dann kommt dann manchmal ein Post zustande, der eigentlich die eigene Sichtweise nicht ganz klar wiedergibt. Und das war dort der Fall. Also auch in der Südstadt leugnet keiner den Klimawandel. Den Kollegen war da einfach nur wichtig, darauf hinzuweisen, dass so ein Hochwasser auch bestimmte andere Konsequenzen mit sich bringt. Ne? Also wie geht man mit Talsperren um? Ne? Was kann man in Tälern tun, um Täler überhaupt vor Hochwasser zu schützen? Also dass man nicht nur allein das Thema Klimawandel betrachtet, sondern auch, was kann man konkret vor Ort tun, um Hochwasser zu vermeiden?
Was man ja auch ganz sachlich hätte ausdrücken können. Das ist ja auch eine Frage, die sich viele danach gestellt haben.
In der Tat, genau. Deswegen etwas verunglückte Kommunikation. Aber das haben wir auch klargestellt. Da haben wir viel drüber geredet. Aber Klimawandel leugnet da wirklich keiner.
Etwas verunglückte Kommunikation, Sie sagen das jetzt so harmlos, das war aber sicherlich sehr ärgerlich auch innerhalb der CDU und auch gefährdet sowas nicht die Zusammenarbeit mit den Grünen hier in Wuppertal?
Natürlich gibt es dann Rückfragen, aber dafür haben wir wirklich auch gute Kommunikationsstränge, einmal innerparteilich, aber auch mit den Grünen, sodass wir dann solche Fragen eigentlich auch verhältnismäßig schnell auch im persönlichen Gespräch, zum Beispiel mit den grünen Vorsitzenden oder Sprechern, wie sie ja da heißen, auch recht schnell abräumen können. Also da ist schon eine gewisse Vertrauensbasis, sodass solche Querschläger, die ja auch immer mal wieder vorkommen können, dann auch, denke ich, vertrauensvoll abgearbeitet werden.
Oh, sieht halt auch blöd nach außen aus, ne? Da sieht man dann halt deutlich, dass CDU und Grüne doch irgendwie sich nicht so ganz eins sind, wie sie vielleicht sich zeigen wollen.
Ja, aber grundsätzlich denke ich, sind wir auch zwei eigenständige Parteien mit zwei eigenständigen Profilen. Und das darf auch hin und wieder mal deutlich werden, dass das jetzt an so einem Punkt, ja, der eigentlich kein Dissens war letztlich, weil beide Parteien leugnen den Klimawandel nicht. Aber das ist ganz normal, dass vielleicht in anderen Punkten wir unterschiedliche Positionen haben. Und da ist dann halt wichtig, dass man auslotet, was kann eine Kompromisslinie sein, nur wo finden wir einen gemeinsamen Weg? Also dass man immer, nur weil man ein Kernbündnis eingegangen ist, auch nach außen hin immer eine Linie vertritt oder immer von Anfang an die gleichen Positionen vertritt. Das muss nicht sein, sondern am Ende muss ein gemeinsames Ergebnis produziert werden. Und da sind wir eigentlich mit den Grünen in Wuppertal auch eigentlich sehr gut unterwegs.
Jetzt ist bald Bundestagswahl. Keine große Werbung jetzt für Sie. Wir stellen noch alle KandidatInnen bei uns hier im Radio vor. Aber wie läuft der Wahlkampf zurzeit ab? Ist es viel noch so von Tür zu Tür, Flyer verteilen oder doch mehr online inzwischen?
Also nein, es ist wirklich beides. Also gerade jetzt auch zum Thema Briefwahl sind die Kollegen sehr stark an den Haustüren unterwegs im Moment. Das ist immer noch auch gewollt, ne? Und ich denke auch immer noch wichtig, auch die persönliche Ansprache. Aber natürlich wird auch immer mehr digital gemacht, gerade hier unsere Karolinenschloss, die ist da gerade im Thema digitalen Wahlkampf auch sehr stark unterwegs, ja.
Mhm. Wo gehen Sie denn so von Tür zu Tür? Also bei mir war noch nie jemand hat geklingelt,
ja,
bei mir.
Also ich weiß nicht, wo Sie wohnen, aber man hat natürlich schon als CDU so seine Erfahrung, also man geht natürlich jetzt auch nicht in die dickroten oder dickgrünen Gebiete hinein, sondern guckt da eher, dass man sein Wählerpotenzial anspricht.
Mhm.
Ist also eher da unterwegs, wo man seine eigene Klientel vermutet. Ja,
ja, man geht eh dahin, wo eh die Leute einen wählen. Macht das Sinn?
Nee, das ist ja, sie wählen ja nicht automatisch, ne? Sondern
nee.
Viele brauchen dann schon nochmal einen Stups, ne? Und dann ist manchmal der Moment, wenn die Kandidatin direkt vor der Tür steht, man, auch wenn es nur ein ganz kurzer persönlicher Kontakt ist, dann doch nochmal eine Motivation, seine Grundeinstellung dann letztlich auch auf den Wahlzettel zu bringen. Genau.
Mhm. Aber um jetzt viele noch umzustimmen, müssen sie noch an vielen, vielen Türen klingeln. Also in aktuellen Umfragen schwächelt die CDU ziemlich und Kanzlerkandidat Laschet, der sehr unbeliebteste der drei aussichtsreichen Kandidaten im Moment. Sie haben in einem Interview vor ein paar Monaten auch erzählt, Sie seien eher für Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewesen.
Genau, das habe ich noch geäußert. Da war ich noch nicht Kreisvorsitzender, sondern nur sozusagen designierter Kreisvorsitzender.
Ja.
Genau, aber ich denke in der Tat, die Umfrageergebnisse sind gerade nicht berauschend, aber wir haben auch noch 5 Wochen bis zur Bundestagswahl. Im Moment im Vorfeld war ja hauptsächlich Frau Baerbock und auch Herr Laschet im Fokus, ne? Also der Betrachtung und der vermeintlichen oder tatsächlichen Fehler, die da betrachtet worden sind. Herr Scholz konnte sich da immer noch so ein bisschen durchmanövrieren, weil er der vermeintlich schwächste Kandidat ist. Jetzt ist er temporär der vermeintlich stärkste Kandidat und wird sehr wahrscheinlich jetzt auch noch mal ein bisschen unter die Lupe genommen von allen Beteiligten. Also ich denke, da wird in den nächsten 5 Wochen noch eine ganze Menge gehen. Und dementsprechend müssen wir jetzt starken Wahlkampf machen. Also das ist noch nicht gelaufen, das Ganze.
Sie haben gerade schon angesprochen, da gab es viele böse Vorwürfe jetzt auch schon und der Wahlkampf ist so ein bisschen schmutzig dieses Jahr. Also was heißt ein bisschen?
Ja, also ich sehe das ohnehin etwas kritisch, diese Fokussierung auf die Spitzenkandidaten und dann wirklich zu schauen, dann sich an den jeweiligen Vorkämpfern einer Partei dann abzuarbeiten. Also mir würde es eher liegen, man würde sich stärker mit Programmatik oder auch mit den Teams beschäftigen, die hinter diesen Führungsköpfen stehen. Also diese stramme Personalisierung dann einhergehend mit dann auch hervorgraben Uraltkamellen teilweise ist nicht meine Form von Wahlkampf, die ich besonders spannend finde.
Am Ende ist es natürlich der oder diejenige, die halt Deutschland repräsentiert. Deswegen guckt man da natürlich nach ein bisschen genauer drauf. Aber was müssen Sie jetzt oder wollen Sie jetzt noch machen, um die Stimmung etwas zu drehen, außer von Tür zu Tür zu gehen? Was ist jetzt noch geplant in den letzten 5 Wochen?
Also wir werden natürlich noch über die unterschiedlichsten Medienkanäle jetzt nochmal aktivieren. Wir haben nächste Woche Freitag unseren Wahlkampfauftakt etc. Das ist also eher eine innerparteiliche Veranstaltung, um auch nochmal unsere Leute natürlich auch zu motivieren. Und dann zählt wirklich der Kontakt zum Bürgern in den Fußgängerzonen, an den Haustüren. Das wird das jetzt sein, was doch am Ende auch nochmal wirklich Bewegung in das Ganze reinbringen kann.
Kommt der Kanzlerkandidat auch nochmal vor der Wahl hierher?
Das wissen wir noch nicht. Das ist alles durch die Flutkatastrophe etwas durcheinander gewirbelt worden, die Terminkalender. Im Moment sieht es so aus, dass nicht, aber es ist noch nicht aller Tage Abend.
Gregor Allmann, Chef der Wuppertaler CDU und Direktor von Schloss Burg. Und darüber sprechen wir gleich hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Vielen Dank bis hierhin.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche mit Gregor Allmann, dem Chef der Wuppertaler CDU und dem Direktor von Schloss Burg. Das wird jetzt unser Thema, die große Sanierung von Schloss Burg läuft. Und ich habe vorher mit Freunden darüber gesprochen, Herr Allmann, so unabhängig voneinander, dass Sie heute bei mir im Interview sind. Manchmal reden wir da so ein bisschen vorher drüber, wen hören wir denn am Sonntag? Und die haben mir gesagt, ich sollte doch unbedingt fragen, ob Sie an Schlossgespenster glauben, Herr Allmann.
Ein bisschen schon, ja. Wenn man lange in alten Gemäuern unterwegs ist, kann man da schon dran glauben, ja.
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es schon auch manchmal gruselig ist. Also wenn es abends vielleicht mal ein bisschen später wird, dann ist es dunkel, alle BesucherInnen sind weg.
Genau, richtig. Nein, das ist, wenn man dann noch abends im Büro sitzt, alle Kollegen weg, alle Besucher weg. So ein regnerischer Novemberabend, genau, dann...
Dann knarzt es irgendwo. Aber Sie haben noch keinen gesehen.
Nein, live gesehen habe ich noch keinen.
Ja, okay. Wir sprechen gleich weiter hier im Elbertalk noch bis 11 Uhr bei Radio Wuppertal. Ich bin Jasmin Assauer und wünsche einen schönen Sonntag mit uns. Herr Allmann, Schloss Burg wird gerade saniert. Es gibt trotzdem eine Ausstellung, sage ich nur ganz kurz dazu für alle, die sich das jetzt fragen. Also Schloss Burg hat geöffnet, aber eben nicht alle Räume. Es ist die größte Sanierung seit dem Wiederaufbau 1890, haben Sie mal gesagt. Das ist jetzt auch eine Weile her. Was ist denn besonders nötig im Moment?
Das ist so. Also das Gebäude war massiv sanierungsbedürftig. Also man kann sagen, es war nicht mehr zukunftsfähig. Und es muss wirklich alles saniert werden. Also es geht nicht nur um einmal weiße Farbe innen an die Wand, sondern nur die technischen Installationen müssen erneuert werden, Sicherheitstechnik etc. etc. Teilweise müssen ganze Decken ausgetauscht werden, weil sie nicht mehr statisch so belastbar sind, wie man es für die Zukunft braucht etc. Also da ist jede Menge zu tun, ja.
Und das ist ja wahrscheinlich auch schwierig. Ich meine, das da so zu erhalten, dass es auch noch wie es original aussieht, oder?
Genau, es ist sehr aufwendig. Erstmal in der Planung natürlich sehr aufwendig, dann auch in den Abstimmungsprozessen mit Denkmalpflege etc. sehr aufwendig. Und man braucht dann gute Handwerker, sodass das Ende, am Ende dann auch vernünftig umgesetzt wird, ja.
Mm-mm. Das, also im besten Fall, so wie ich das jetzt verstehe, sieht man da am Ende gar nichts von, das was gemacht wurde, oder wird es schon einige große Veränderungen?
Man wird schon was sehen. Weil auch in den letzten Jahrzehnten kann man sagen, gerade seit ab den 50er Jahren natürlich auch, sagen wir mal, viel hinzugefügt oder auch auf bestimmte Art und Weise restauriert oder saniert wurde, was dem Gebäude eigentlich nicht angemessen war. So, und da wollen wir jetzt wieder ein Stück auch zurückbauen, sodass man schon teilweise deutliche Veränderungen sehen wird. Jetzt nicht an der Außengestalt, das natürlich nicht, aber zum Beispiel in den Innenräumen, sodass wir da wirklich denkmalgerechter uns auch in Zukunft wieder präsentieren, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
Und das dauert alles auch noch ein paar Jahre, bis 2024, wenn ich das richtig im Kopf habe?
Ja, genau, 24, 25, das ist so die Zielmarke. Natürlich werden bestimmte Bausteine jetzt schon früher fertig. Also in diesem Jahr wird ein bisschen was fertig, auch nächstes Jahr. Aber die Gesamtmaßnahme wird in der Tat 24, 25 jetzt abgeschlossen sein.
Genau. Sie haben ja auch vor kurzem so Virtual Reality Brillen angeschafft, sodass man irgendwie so ein bisschen virtuell durch die alte Burg laufen kann. Also muss man was bieten? Also so eine einfache Ausstellung mit ein paar Bildern und Infos, zieht das keine Leute mehr an? Muss man irgendwie digital werden heutzutage?
Also ist, denke ich, als Add-on auf jeden Fall dringend notwendig, zumal wir ja unser Hauptgebäude ja im Moment nicht mehr zeigen können, nur mit Rittersaal etc. Und deswegen war es uns wichtig, das zumindest virtuell anbieten zu können. Und wenn wir nur, also die reine klassische analoge Ausstellung wäre mit Sicherheit zu wenig als Angebot, obwohl das auch sehr gut angenommen wird und wir da auch sehr positives Feedback haben für unsere kleine Übergangsausstellung, also für 3 Jahre oder 4 Jahre jetzt, ne? Aber die digitale Erweiterung ist da schon, denke ich, notwendig und nötig, ja.
3 oder 4 Jahre haben Sie gerade gesagt, also es ist gar nicht so klar, also es kann alles noch viel länger dauern?
Also viel länger denke ich nicht, aber nur diese Schwankungsbreite 24, 25, das ist halt einfach aufgrund der Situation auch am Baumarkt im Moment. Jeder, der sich umhört und geistert ja auch ständig durch die Medien die Berichterstattung, dass die Preise explodieren, dass teilweise Firmen gar keine Angebote mehr abgeben, weil sie die Bücher voll haben. Jetzt auch durch die Flutkatastrophe wird sich das mit Sicherheit auch nicht entspannen im Bausektor. Also dass es dadurch eventuell Verzögerungen geben könnte, genau.
Ja. Gibt es da bisher schon Verzögerungen oder läuft es im Moment noch ganz gut?
Im Moment läuft es noch ganz gut. Also da haben wir bis jetzt noch keine großen Verzögerungen drin.
Mhm.
Aber das ist halt die Frage, ne, wir sind noch 3-4 Jahre dran, da muss man schauen, was in der Zeit so passiert.
Ja. Mhm. Schloss Burg ist ja schon ewig so ein Ausflugsziel hier in Wuppertal und Umgebung. Also mein Opa zum Beispiel ist 80 und der erzählt manchmal, dass er früher mit seinem Papa schon zu Schloss Burg gegangen ist. Das waren so Urlaubshighlights oder so damals. Ist die Begeisterung für Schloss Burg nach wie vor ungebrochen oder wie sehen so Besuchszahlen im Museum aus?
Also jetzt vor Corona und vor der Sanierung hatten wir insgesamt mit unseren Veranstaltungen natürlich 150.000 zahlende Besucher im Jahr. Und das ist schon eine Hausnummer. Natürlich war es in den 50er, 60er Jahren war es besser, waren es auch mehr. Aber wir sind jetzt so in den 2000er Jahren stabil mit 150.000 Besuchern im Jahr unterwegs gewesen.
Mhm.
Und das war schon ganz ordentlich. Wir hoffen uns natürlich, dass wenn wir die Sanierung jetzt dann durchhaben irgendwann, dass wir dann auch nochmal steigende Besucherzahlen haben, was uns natürlich als Schlossbauverein, als Betreiber, aber auch dem Stadtteil natürlich dann auch sehr gut tun würde. Ja.
Und woher kommen die Leute alle? Sind es alle so meistens irgendwie aus der Umgebung, Leute, die es halt kennen, oder sind es auch welche von weiter weg?
Also natürlich das schwerpunktmäßig, sag mal zu 80% sind es Besucher aus Nordrhein-Westfalen, dann insbesondere natürlich Bergisches Land, Rheinschiene, Ruhrgebiet. Aber wir haben auch vermehrt internationale Gäste da, gerade auch, also jetzt auch vor Corona natürlich, gerade aus dem asiatischen Raum, aber auch aus Amerika, Europa, Niederlande etc. Ist deutlich mehr geworden. Also wir haben ein deutlich internationaleres Publikum, als das vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war.
Mhm. Was fasziniert die so, dass die extra bis zu Schloss Burg, bis Solingen kommen?
Also Schloss Burg ist ja schon ein Symbol für ja die klassische Burg sozusagen. Also es gibt noch ein paar andere in Deutschland, wie jetzt Burg Eil zum Beispiel oder die Wartburg. Aber da in dieser Liga, denke ich, spielt Schloss Burg auch schon mit. Und wenn man dann Besucher haben, die dann im Sommer Köln, Düsseldorf oder Ruhrgebiet unterwegs sind, die machen dann auch weil es ja auch gut angebunden ist, Schloss Burg, ne, über die Autobahn etc., kommen dann bei uns vorbei. Das ist also der Mythos Burg, ne, spielt eine ganz wichtige Rolle.
Mhm. Vielleicht haben Sie so einen Punkt, einen Fakt. Also was wissen die meisten WuppertalerInnen oder SolingerInnen selbst nicht über Schloss Burg?
Ja, was ich immer gerne erzähle, gerade auch den Wuppertalern, ist Schloss Burg, bevor es wieder aufgebaut worden ist, ist es ja auch zur Ruine geworden. Und da haben die Wuppertaler Anteil mit dran gehabt. Denn die großen schönen Eichenbalken, die im Hauptgebäude über dem Rittersaal waren, die sind rausgerissen worden, um in Wuppertal das Landgericht zu bebauen, auf der Gerichtsinsel. Es steht ja heute noch da der Altbau. Da sind die alten Balken von Schloss Burg eingebaut worden. Und damit hat dann das Dach gefehlt auf Schloss Burg und damit wurde es ganz schnell zu Ruin.
Ach, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Was hat man dem irgendwie keinen Wert beigemessen oder hat man gedacht, braucht man nicht mehr das alte Ding?
Richtig, genau. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts so, keine Nutzung mehr. Die Mittelalterbegeisterung hatte Schloss Burg noch nicht erfasst und genau, dann war das reine Nützlichkeitserwägung. Das sind super abgelagerte Eichenbalken. Die kann ich gut gebrauchen.
Genau. Schade drum. Warum heißt es eigentlich Schloss Burg? Das ist noch meine Abschlussfrage, denn das ist ja so ein bisschen die Verwirrung, glaube ich auch, die auch vielleicht Leute aus dem Ausland verwirren könnte. Es ist gar kein Schloss, es ist eine Burg. Warum hat es diesen Namen?
Ja, weil es, ne, Schloss Burg ist ja eigentlich als Burg gegründet worden, ne, und ist dann immer umgebaut worden, ist dann irgendwann zum Schloss geworden. Aber der Stadtteil, der hatte schon den Namen Burg angenommen, also Schloss Burg. Es ist wie Schloss Neuschwanstein. Schloss ist die Funktionsbezeichnung und Burg ist der Eigenname des Gebäudes. Und deswegen kommt diese komische Doppelung zustande. Schloss Burg. Also das Schloss, das Burg heißt.
Gregor Allmann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Elba Talk. Immer sonntags bei Radio Wuppertal mit Jasmin Assauer.